ist Gott. Lasst uns Platz nehmen. Wir haben alles im Blut Jesu Christi, in der Erlösung, im Kreuz, Halleluja, alles, was du brauchst. Ich habe heute ein komisches Thema, ein gutes Thema, ein fragwürdiges Thema. Verstehe dich selbst. Und ich frage dich, verstehst du dich selber? Verstehst du dich selbst? Hast du dich selbst verstanden? Weißt du, um was es geht? Verstehst du, wenn wir uns selbst kaum verstehen, wie wollen wir andere Leute verstehen? Wie wollen wir die Welt verstehen? Wie wollen wir Gott verstehen, wenn wir uns selbst kaum verstehen? Also, was verstehst du von dir selber noch? Dass du Mann bist oder Frau bist? Verstehst du ein paar Eigenschaften, wie du heißt vielleicht, weil deine Eltern dir das gesagt haben? Aber die großen Fragen, die sind offen. Und ich möchte diesen offenen Fragen nachgehen. Verstehe dich selbst. Aber ich lade dich zuerst ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Mittwoch wird das Thema sein, nur Gott kann unserer Seele dienen. Auch wieder so ein fragwürdiges Thema. Ja, ich muss ja selber auch einiges machen, aber nein, Gott will unserer Seele dienen. Dann kontrolliere unreine Geister, Dämonen, negative Gedanken. Diese unreinen Geister, was sind unreine Geister überhaupt? Krankheitsgeister, jetzt geht zurzeit die Grippe rum. Das ist auch so ein unreiner Geist, der die Menschen ansteckt und infiziert, weil die Immunstärke nicht da ist. Dann werden wir das Thema haben, Satans Worte haben keine Macht. Satans Worte, was er dir erzählt, was er dir vorgaukelt, die haben keine Macht, es sei denn, du glaubst und nimmst an, dich kann und darf niemand beherrschen, es sei denn, du ihm erlaubst, dass er die Herrschaft über dich bekommt. Und dann, am Sonntag wird das Thema sein, entdecke die Kraft Gottes. Und wir haben heute gesungen, es ist Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut Jesu Christi. Halleluja. Herr Jesus, segne auch diesen Gottesdienst heute Morgen. Begegne jedem Einzelnen. Herr Jesus, gib mir auch die richtigen Worte, dass ich das sage, was gesagt werden muss heute, damit die Menschen sich selbst verstehen, damit sie dich verstehen, Vater im Himmel, damit sie auch den Heiligen Geist verstehen und nicht immer verdächtigen als irgendwas Falsches, Verkehrtes. Nein, Herr, du möchtest deinen Willen hier in unserer Mitte offenbaren und zeigen, was ist dein Wille? Dein Wille soll geschehen heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Die größten Fragen, die wir als Menschen haben, also die ich hatte, auf jeden Fall, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Aus dem Bauch der Mutter? Gut, aber wo gehe ich hin? Ins Grab? Ist das wirklich alles? Lebe ich nur für dieses vergängliche Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Lass uns darüber nachdenken. Wer sich selbst nicht erkennt, der kann auch seine Umwelt unmöglich erkennen. Wahrnehmen und erkennen und auch richtig realisieren und auch verwirklichen. Das kann er gar nicht. Was ist der Lebensinhalt eines Menschen? Ganz besonders unserer zivilisierten Welt. Dieser ganzen Durchschnittsidioten. Gott vergebe mir, dass ich so sage. Aber die ganzen durchschnittlichen Menschen nur noch essen, arbeiten, Geld verdienen, nach der Wohnung gucken. Jetzt sind die Mieten sehr hoch. Verstehst du? Und dann gucken, wo kriege ich eine billige, günstige Wohnung oder wo wohne ich bequem. Das ist das Streben des durchschnittlichen Menschen hier bei uns in unserer Welt. Des geistig modernen Menschen. Und die Medien verblöden uns immer mehr. Ist das der Sinn des Lebens, dass ich immer blöder werde, immer primitiver, immer komischer? Die meisten Menschen sind heutzutage nur Konsumenten und die wissen nicht einmal, was sie essen. Jetzt muss die Regierung sogar Vorschriften machen, dass was draufgedruckt wird, wie viel Zucker, wie viel Salz und so weiter alles in diesen Verpackungen ist, in diesen ganzen Fertignahrungsmitteln. Und die Folge ist, dass der Mensch immer weniger von sich selbst versteht. Der weiß nicht mal, was er isst. Einfach wird reingefuttert. Man kann sich selbst, mit sich selbst der Mensch nicht mehr anfangen. Wenn ich so die Leute sehe, mit Ohrenstöpsel und dann mit den Smartphones wird da rumgefummelt und dann sucht jeder seinen Vorteil, googelt, sucht und sucht und sucht und je mehr er sucht, desto weniger findet er. Und dann die ganze Jagd nach Mammon, nach Geld, das ganze Streben. Manche müssen zwei Berufe gleichzeitig ausüben, damit sie wenigstens das Nötigste bezahlen können. Und der innere Mensch verwahrlost. Der innere Mensch verwahrlost. Verstehe dich selbst, ist mein Thema. Da werden die Menschen ja unterernährt. Die werden frustriert, werden depressiv. Der innere Mensch verwahrlost mehr und mehr. Und die Seele und der Geist verkommt. Dass sogar hier die Politiker sich Gedanken machen, unsere Kinder können bald nicht mehr richtig lesen. Und frag doch die meisten Leute, kannst noch das Einmaleins? Viele können nicht einmal das Vaterunser mehr beten. weil alles nur vorgegaukelt wird. Ich weiß noch, früher, als ich zur Gemeinde kam, haben wir keinen Overhead-Projektor gehabt und keine Liederbücher. Wir haben alles auswendig gesungen. Und das hat schön geklappt, besser wie heute mit den ganzen technischen Mitteln. Wir sind so technisiert. Und dann wird der Mensch, wenn du die Gesellschaft heute anguckst, wir sind, haben lauter Scheinheilige, lauter Egozentriker. Der Mensch entfremdet der Natur mehr und mehr. Neulich habe ich einen Bericht gelesen, da wurden Kinder in der Schule gefragt, Kinder, so die ersten, zweiten Klasse, Kinder, wo kommt die Milch her? Dann sagen sie, aus der Fabrik. Verstehst? Soweit so entfremdet der Natur. Und je mehr wir verstädtern, desto ja dümmer werden sogar unsere Kinder. Die wissen nichts mehr von Obstbau, Gartenbau, Blümchen und dergleichen mehr. Und die Folge ist dann psychische Leiden. Alles verstümmelt, alles verwahrlost. Alles wird asphaltiert und zubetoniert. Und dann wundern wir uns, wenn unsere Knochen nicht mehr mitmachen. Ich finde, es war ganz schön, als ich jung war. Ich bin barfuß gelaufen die ganze Zeit. Und ich glaube nicht, dass ich Schuhe gehabt habe bis zu meinem 10. Lebensjahr. Wir haben so Klumpen gehabt und so Filzstiefeln im Winter. Aber sonst im Sommer, man konnte gar nicht mehr erwarten, bis man barfuß laufen kann. Und das war eine tolle Zeit. Barfuß. Verstehe dich selbst. Man lebt und das Leben geht so schnell vorbei. Und man hat sein Glück verpasst. Man hat den Lebensinhalt verpasst. Man lebt an sich selber vorbei. Und man merkt gar nicht, dass man überhaupt gelebt hat. Denk drüber nach. Man redet viel, aber man kapiert nichts. Man hat nichts zu sagen. Alles nur Blabla. Und wenn du die Leute anhörst, was sie sich unterhalten, nur noch oberflächliche Dinge. Bisschen Sex, bisschen Geld, bisschen Alltagssorgen, Fußball vielleicht noch bisschen. Dass sie interessiert. Und dann, wo die Leute die meiste Zeit reden, ist die Krankheit. Deshalb, wir werden die nächste Zeit im Monat November werde ich über Worte sprechen. Worte sind Mächte. Worte, die ich spreche, die setzen sich bei mir fest wie ein Virus. Und wir wundern uns nachher, wo kommt das alles her? Unser Sprechen und unser Denken ist eine Gabe Gottes. Und wir sollten viel mehr kommunizieren und uns Gedanken machen, wo komme ich her? Und wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Unser Sprechen soll dazu dienen. Deshalb hat Gott uns die Sprache gegeben, damit wir mit ihm kommunizieren. Aber die meisten Menschen wissen nicht mehr, wie man mit Gott kommuniziert. Da müssen sie nach Indien in einem Ashram gehen, damit sie meditieren lernen. Verstehst du? Und da müssen sie sitzen und manche Manager gehen ins Kloster, damit sie mal ein bisschen Abstand bekommen von dem ganzen Geschäft und dem ganzen Trubel und dem ganzen Geschehen. Und Gott gab uns die Sprache und gab uns Ohren und Mund und Augen, damit wir ihn sehen, verstehen und darüber nachdenken. Die Sprache, die ist verwirrt. Seit Babylon noch viel schlimmer. Weißt du, aber das, was wir haben, das sollten wir gebrauchen. Aber die meisten Leute gebrauchen die Sprache nicht. Weißt du, der liebe Gott hätte bei uns auch ganz einfach machen können. Wir können bellen und wir können ja grunzen, das würde auch reichen. Für das, was die Leute sich unterhalten, das können wir durch Bellen und Grunzen mehr erreichen, verwirklichen. In aller Liebe. Mehr machen wir auch nicht, letztendlich. Tick, 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 tick. Verstehst du? Lass uns ehrlich sein. Wir sind so abhängig, so süchtig. Wenn ein Tag kein Internetanschluss ist, pass auf, und es wird öfters kommen, dass mehrere Tage oder mehrere Wochen und mehrere Jahre vielleicht kein Internet mehr gibt und kein Strom mehr gibt, was machen wir dann? Wir sind so abhängig von diesen ganzen Sachzwängen. Wenn es keinen Strom mehr gibt, da geht die Rolltreppe nicht mehr, da geht der Laden nicht mehr auf, dann passiert so vieles, was nicht passiert. Ist das wirklich der Sinn unseres Lebens, dass wir uns selbst einsperren? Du hörst, aber hörst du auch wirklich das, was Gott zu sagen hat? Und ich möchte hier heute das Thema behandeln, verstehe dich selbst. Hörst du Gottes Stimme? Hörst du Gottes Worte, dass Gott zu dir spricht? Oder musst du zuerst mal 3 Wochen meditieren, bis irgendetwas bei dir rüberkommt? Gott möchte zu uns sprechen. Und Gott möchte, dass du dich selbst findest. Adam, wo bist du? Das haben wir diese Woche betrachtet. Adam, wo bist du? Gott geht uns nach, Gott sucht uns, Gott will uns finden, denn Gott will uns begegnen. Aber wo sind wir denn? Wir sind so beschäftigt. Lieber Gott, heute habe ich keine Zeit. Sogar nachts. Da, weißt du, wir gehen erst übermüdet ins Bett, wo nichts mehr Gescheites mehr im Fernsehen kommt, verstehe, was Gott zu sagen hat. Und Gott hat uns einiges zu sagen. Die innere Stimme hat uns was zu sagen. Meine Seele hat mir was zu sagen. Mein Geist hat mir was zu sagen. Gott will uns, dass wir gehört, dass wir ihn hören. Und deshalb kam die Sintflut, meine lieben Geschwister, weil die Menschen sich vom Geist Gottes sich nichts mehr sagen ließen. Weißt du, dann hat Gott einfach den Sender abgeschaltet oder hat nicht mehr gesprochen. Und wenn Gott den Sender abschaltet, dann regnet's, dann hagelt's, dann donnert's, dann blitzt, dann geht die Welt unter. Wenn Gott nichts mehr zu sagen hat in unserem Leben, dann geht's bei uns drunter und drüber, dann haben wir das Chaos perfekt. Wenn Gott nicht mehr spricht, dann spielt die ganze Schöpfung um uns herum verrückt. Es fängt an mit dem Körper, dass unser Körper, dass es eine Welt für sich selbst verrückt spielt, und dann spielen sogar die Tiere verrückt. Sogar die Käfer und die Bazillen, die Viren. Und wenn Saurier gäbe, würden die auch noch verrückt spielen. Der ganze Kosmos ist durch das Wort Gottes geschaffen worden. Gott sprach, es werde. Gott sprach, es werde. Gott sprach, es werde. Und Gott sprach dann, dass die Tiere werden, dass die Pflanzen werden, dass alles wird. Und wenn Gott nicht mehr spricht, dann wird es bei uns nichts mehr, meine Lieben. Schrecklich, katastrophal. Wer heute Gott hören will, der muss sich zuerst einmal sich befreien, sich reinigen von dem ganzen Plunder, was uns gefangen nimmt. Du musst. Und wir werden gestresst, gejagt und getrieben. Und niemand jagt uns. Das ist das Schlimme. Niemand jagt uns. Wir müssen unser Bewusstsein reinigen und unser Unterbewusstsein, damit die Seele wieder sprechen kann, damit wir unsere Seele hören. Nicht nur bum, 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 das Herz. Da kannst du zum Herzarzt gehen, der gibt dir einen Schrittmacher. Das ist das Einzige, was er dir geben kann. Aber der kann nicht deine Seele wirklich aktivieren, wie sie aktiviert werden sollte, damit wir wieder Gott hören und klar verstehen. Wie heißt es in der Bibel einmal, mit hörenden Ohren hören sie nicht und mit sehenden Augen sehen sie nicht. Die sind verrückt. Da musst du lieber Gott weinen. Gott, sollen wir klar hören und klar verstehen. Deshalb sind wir auch hier in der Gemeinde. Gott will was von uns. Er will uns helfen. Er will uns helfen, dass wir auf unsere Beine stellen, damit wir vorwärts gehen, damit wir gewisse Dinge tun, die wir tun sollten, die normal sind. Aber was ist heute normal? Und ja, manchmal in der Gemeinde hören wir den Herrn, aber da verstehen wir Bratkartoffeln statt Bahnhof. Und gehen nach Hause. Was war denn heute? Ja, irgendwas war, aber was kann ich gar nicht genau sagen. Wir sollen genau definieren können, was hat der liebe Gott zu mir heute gesprochen? Was hat er mit dir gesprochen? Wie lange ist es her, dass Gott mit dir sprach? Wie lange ist es her? 3 Wochen? 3 Jahre? Oder noch nie? Viele Menschen haben noch nie die Stimme Gottes gehört. Die wissen gar nicht, wie die Stimme Gottes klingt. In 1. Petrus 1, Vers 22 lesen wir, dass wir Gottes Stimme hören können, die Wahrheit vernehmen werden, wenn wir gehorsam sind und unser Herz reinigen. Unser Herz ist so voll gepumpt mit blöden Gedanken, mit materiellen, mit sichtbaren Dingen. Money, 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 mehr nicht. Mehr ist da nicht drin. Der Teufel hat es fertiggebracht, dass alles nur ums Geld sich dreht. Im Sport, in der Religion, in der Kunst, in der Wissenschaft, alles nur dreht sich nur ums Geld, und wo kein Geld ist, können wir nichts machen, wir können uns nicht leisten. Aber Gott möchte, dass du dich zu dir selbst findest, denn alles, was du brauchst, steckt in dir drin. Nicht im Money, in dir. Das große Liebe oder Glück oder Freude oder Frieden ist nicht käuflich und auch gar nicht bezahlbar. Geborgenheit ist gar nicht bezahlbar. Das müssen wir in uns selber suchen. Aber die meisten Leute suchen auf dem Marktplatz, im Supermarkt. Und das gibt's nicht. Das gibt's nicht. So. Gehorsam, unser Herz reinigen, damit wir die Wahrheit wieder vernehmen und damit die Wahrheit zur Tat wird. Was ich hier drin erkenne, dass ich das umsetze, verwirkliche. Sonst nützt die ganze Stimme und die ganzen Stimmen in uns nichts. Das Reden Gottes ist vergeblich. Das Wort Gottes soll nicht leer zurückkommen, sondern Gott redet zu uns, gibt uns ein Stichwort, zeigt uns den Plan, die Idee, das Ideal. Und jetzt müssen wir die Dinge verwirklichen. Gottes Wort wird etwas ausrichten in unserem Leben. Halleluja. Gottes Wort. Und so viele Menschen wollen nur hören, was ihnen so die Ohren jücken. Oh, eine super Auslegung, ein super Thema. Das war voll Power und was weiß ich. Und wo einem zugestimmt wird, du bist prima, wunderbar und so weiter, wonach die Ohren jücken. Was willst du gerne hören? Weißt du, die Wahrheit ist manchmal nackt, die Wahrheit ist manchmal hart, die Wahrheit ist manchmal brutal. Und wir haben diese Tage über die Wahrheit gesprochen. Sei ehrlich, willst du wirklich die Wahrheit hören? Sollte jemand die Wahrheit sagen? Das tut manchmal vielleicht im ersten Moment weh, aber das Einzige, was mir hilft, ist die Wahrheit. Wenn der Doktor sagt, Herr, tut das und das ist bei Ihnen los, weniger das oder was weiß ich mehr davon. So viele Menschen verstehen Gottes Stimme nicht. Sie wollen nur Applaus, dass man ihnen zujubelt und sagen, wunderbar, wunderbar, bist du herrlich. Verstehe, was Gott von dir will. Verstehe deine Berufung. Verstehst du dich selbst? Wozu bist du berufen? Nur Holz zu hacken? Nur irgendwo die Stühle durchzusetzen? Wir müssen immer wieder die Stühle reparieren hier bei uns. Verstehst? Warum sind wir dazu berufen, nur die Stühle durchzusetzen? Was ist die Bestimmung unseres Lebens? Was ist der Sinn? Und weißt du, wir müssen arbeiten, wir müssen Brot verdienen, wir müssen etwas unternehmen. Von etwas muss man leben, denn wir können nicht von Luft und Liebe leben. Aber was ist der eigentliche Sinn meines Lebens? Verstehst du dich selbst? Du verstehst dich, wenn du abgeklärt bist, wenn du zur Ruhe kommst. Und deshalb müssen viele nach Indien auswandern und dort mal meditieren, mal stille sitzen, mal abschalten. Wenn du zur inneren Ruhe gekommen bist, siehst du im Spiegel dein Gesicht. Und wenn das Wasser ganz ruhig ist, dann brauchst du keinen Spiegel, dann guckst du rein und siehst dein wahres Gesicht. Was fehlt? Früher gab es keinen Spiegel. Wenn du zur Ruhe gekommen bist, siehst du erst, was mit dir los ist. Wenn du dich mal hingesetzt hast und mal Gedanken gemacht hast, wozu das alles? Ist das wirklich alles, was ich habe? Was ich bin, was ich mache? Ist das wert für die Ewigkeit? Nützt es mir was? Nützt es den anderen was? Nützt es meiner Familie was? Nützt es dem lieben Gott das was? Wem nützt es, was ich mache? Frag dich mal so ehrlich. So viele Menschen sind nervös. Wir hatten mal eine Teestube und wir hatten so viele Penner. Gott möge vergeben, dass ich das nenne so, aber das waren für mich Penner. Die kamen nur im Winter, sich bei uns aufzuwärmen und einen Kaffee zu schlürfen. So, und diesen Penner habe ich gesagt, wir machen etwas. Denn die kamen, die haben geschlafen auf dem Stuhl, die haben nichts geredet, nichts gehört und nichts, nur zum Schlafen kamen sie da. Ich habe gesagt, jetzt machen wir was anderes. Wir haben Bierkissen genommen, so, oder Weinkissen, bunt angestrichen. Kissen drauf und dann haben wir die Kissen. Ja, wir haben die Schüler entfernt aus dem Raum und da kamen die Penner. Dann schlief der eine ein und fiel um. Der andere fiel wieder um. Weißt du, die kamen und fielen um. Da brauchten sie nicht irgendwas Großes. Die sind eingepennt. Und so viele Menschen, die schlafen ein. Weißt du, dann sagen sie, ich bin so nervös. Sogar die Penner waren so nervös, dass sie sich entspannen mussten, zur Ruhe kommen mussten und dann sind sie eingepennt. Eingepennt. Der Mensch ist nervös. Schau doch den Menschen an. Wo kommt Alzheimer her? Wo kommt Parkinson her? Der Mensch ist zu nervös, zu überfordert, zu gestresst. Der hat keine Ruhe mehr im Herzen. Verstehe dich selbst. Musst du immer gejagt werden und getrieben werden? Stille ist für manche eine ganz harte Disziplin. Vor allem, wenn sie die Wahrheit hören sollen und wenn sie angesprochen werden. Und dann, wenn sie noch was tun sollten, womöglich. Gott will zu uns reden. Und Gott will, dass wir uns ihm unterordnen und sagen, jawohl, Herr, dein Wille geschehe, das, was du willst. Oder wie die Mutter Maria sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Nur die Wahrheit ist es, was uns frei macht, was uns hilft, was uns weiterbringt. Und geh zum Arzt, der sagt dir, was die Wahrheit ist. Wenn du zu ihm hingehst, dann sagt er, Herr, was ist mit Ihnen los? Was fehlt Ihnen? Was brauchen Sie? Verstehst du? Entweder brauche ich Medikamente oder ich brauche das und dann sage ich das mit mir, was bei mir weh tut. Sei froh, wenn dir irgendjemand noch die Wahrheit sagt. Es gibt kaum Menschen, die die Courage haben, dir die Wahrheit zu sagen. Weil da flippst du gleich aus. Da drehst du gleich durch. Da wirst du böse, da verlässt du die Gemeinde. Da haust du ab, da tauchst du unter. Weißt aber, sei froh, dass irgendjemand sich noch traut, dir die Wahrheit zu sagen. Aber weil sich niemand mehr die Wahrheit traut, sie dir zu sagen, sag dir wenigstens selber die Wahrheit. Schau selbst im Spiegel des Wortes Gottes und lass Gott zu dir reden. Weißt du, du solltest hören, die Wahrheit in dir. die Wahrheit in dir. Und die Wahrheit ist in dir. Jeder Mensch weiß, was ihm fehlt. Da muss er nicht zum Doktor gehen. Du musst ihn nur hinsetzen und zuhorchen, zuhören. Gott erkennt man im Schweigen. Das ist die große Erkenntnis der Kirchenväter gewesen. Und viele Menschen, die meditiert haben, über ihr Leben nachgedacht haben, Gott erkennt man im Schweigen. Nicht mal, dass er immer plappert, immer singt, immer jubelt, immer jodelt und immer was unternimmt, immer aktiv ist. Je aktiver du bist, desto weniger verstehst du dich selbst. In aller Liebe. Nur wenn wir vor Gott schweigen, begreifen wir den Sinn unserer Worte, unserer Sätze und was er uns zu sagen hat, die wir hören sollten, diese Worte. Unsere Worte sind nur Stroh. Aber wenn Gott da sich hinein investiert, hineinbringt, dann werden unsere Worte Körner, so Edelsteine werden sie, diese Perlen. Dann ist nichts umsonst und da ist nichts vergeblich. In der Bibel heißt es, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, so wie der Regen vom Himmel fällt und die Erde befeuchtet und ihre Frucht bringt, so ist auch das Wort Gottes. Es kommt nicht leer zurück. Deshalb ist es so wichtig, verstehe dich selbst. Und wenn ich von verstehe dich selbst meine, dann meine ich die Stimme Gottes in dir. Gott will zu dir reden, damit du Gottes Geheimnisse verstehst. Es kommt nicht leer zurück. Es bewirkt etwas. Jedes Rema, das Gott gesprochen hat, bewirkt etwas Großes. Unsere Worte, Eindrücke oder Stimmen und so weiter sind nichts anderes wie Träger und Körner. Und wir selber sind nur Stroh. Wir sind nur Stroh. Meine Worte, meine Predigt ist auch nur Stroh. Ich bin ganz ehrlich. Erst das, was in der Ewigkeit entsteht, durch die Predigt. Wenn jemand sagt, jetzt habe ich endlich mal Gott begriffen. Jetzt habe ich endlich mal den Weg gefunden. Jetzt habe ich endlich mal die Tür gefunden. Jetzt habe ich endlich jemanden gefunden, wo ich die Lasten ablegen kann. Verstehst? Das freut mich, wenn ich jemandem helfen konnte, zu sich selbst zu kommen, sich selbst zu verstehen. Denn die meisten sind ahnungslos über sich selbst. Sie wissen, wie sie heißen, aber sie wissen nicht, wer sie sind und was sie sollen und was sie so mögen. Salomo betet in seinem Gebet bei der Tempelweihe oder Einsetzung als König, gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Und das sollte unser Gebet heute Morgen sein. Mein Gott, gib mir ein hörendes Herz. Ein hörendes Herz. Ein verständiges Herz. Und darauf kommt es in unserem Leben an. Sehend und hörend zu werden. Richtig zu hören, richtig zu verstehen. Dass wir nicht jedem Geist glauben und nicht jedem Prediger glauben. Weißt du, da laufen so viele Irrlehrer rum. Auch im Fernsehen, auch im Bibel-TV. Das ist so viel Mist drin. Der eine sagt so, der andere sagt so, der andere predigt so, der andere predigt wieder anders. Und dann musst du selber herausfinden, was ist die Wahrheit. Da predigen die Adventisten, kurze Zeit später predigen Jehovas Zeugen und ein paar bisschen später kommen Wahrsager im Programm. Ja, gib mir ein hörendes Herz. Richtig hören. Und sie predigen womöglich alle aus der Bibel. Wie die Protestanten ist die Bibel wie der Papst. Da steht jetzt geschrieben. Nein, wir müssen das Wort Gottes geistlich verstehen. Es wurde im Geist gegeben und muss im Geist verstanden werden. Und nicht nur Buchstabe. Der Buchstabe tötet. Du musst nicht alles, was in der Bibel dir vorgegaukelt wird und dir nacherzählt wird, annehmen. Du musst prüfen, ob sich so verhält. Die in Beröa waren edler als die in Achaia, heißt es mal in der Bibel. Die prüften, ob sie sich so verhält. Ist es wirklich wahr? Und viele Christen, wenn ich so sie anhöre, leben im Alten Testament und nicht mehr im Neuen Testament. Oder noch nicht. Und erst im Neuen Testament geht es um Seele und Geist. Da geht es nicht mehr um Money, Money, Money. Verstehen wir das? Gib mir ein hörendes Herz. Und das ist so wichtig, dass wir bestrebt sind, ein Hörer zu sein. Und nicht nur ein Hörer. Im Neuen Testament steht, und ihr sollt auch ein Täter sein. Was nützt es? Du weißt, alles dein Kopf platzt. Neulich habe ich jemanden beim Einkaufen gesehen, da nimmt er den ganzen Arm voll Fernsehzeitungen, als wenn er nicht genug sieht im Fernsehen, dann muss er noch nachlesen, was im Fernsehen, wo was läuft. Dann sagt er, ich möchte informiert werden und dann kauft er lauter Fernsehzeitungen. Verstehst du, wir sind so überinformiert, aber geistlich deformiert, weil wir uns selbst nicht verstehen. Wir sehen so viel, wir hören so viel, wir Deutsche sind gebildet, super intelligent, aber saublöd, Entschuldigung. Wenn es darauf ankommt, da haben wir zwei linke Hände. Wie soll das getan werden? Wie macht man das? Pastor, wie soll ich das machen? Hörende und Glaubende sollten wir sein und Täter des Wortes. Salomo bittet, gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Und das ist die Grundlage unseres geistlichen Lebens. Der junge König Salomo bittet Gott darum, dass sein Innerstes, sein Kern, seine Persönlichkeit ist erfasst, was ist der Wille Gottes. Und nachdem er gebeten hat, kommt gleich die Prüfung. Da kommen die zwei Frauen und sagt, das mit dem toten Kind und mit dem lebendigen Kind, wir kennen da dieses salomonische Urteil. Und er musste gleich, nachdem er gebeten hat, lieber Gott, gib mir ein hörendes, ein sehendes Herz. Kommt, und da musste gleich die Prüfung bestehen. Geschwister, wenn Gott uns berührt, wenn Gott zu uns spricht, kommt gleich nach der Lektion die Prüfung. Und dann stehen diese zwei Frauen und streiten sich, das ist mein Kind, und der andere sagt, das ist mein Kind, nein, die Frau hat, und wir kennen ja diese Geschichte, will ich nicht nacherzählen. Dann sagt Salomo ganz einfach, bringt mir ein Schwert her, ich werde es halbieren, da kriegt jeder die Hälfte von dem Kind. Und das war das salomonische Urteil. Ein hörendes, ein verständiges Herz, ein logisches Herz, wo logisch denkt. Verstehe dich selbst. Gib mir, Herr, dass ich lernbereit bin, gelehrig bin, dass ich das Wort annehme. Viele büffeln, studieren und werden nie im Leben was zustande bringen, weil sie das nie umsetzen, nie praktisch anwenden. Und vieles ist gar nicht mehr praktisch anzuwenden, weil du zu viel weißt. Und das ist vielleicht dein Verderben. Verstehe dich selbst, ist meine Botschaft heute Morgen. Hast du mal in deinem Leben was verstanden? Verstehst du dieses Aha, Aha, Aha. Das ist, hast du schon mal was verstanden? Denk darüber nach, was hast du in deinem Leben schon verstanden und begriffen? Und ich habe eins in meinem Leben begriffen, dass wir Menschen sterblich sind. Das war meine große Erkenntnis. Das geht alles vorüber. Wir sind sterblich. Wir sind vergänglich mit ganzem Wissen, mit einer ganzen Erkenntnis. Und Herr, lehre mich zu bedenken, dass wir alle sterben müssen. Und die Friedhöfe sind voll mit lauter profilierten Leuten, die sich profiliert haben, die was zustande gebracht haben. Das sind alles, sind alle gleich. Verstehst du auch, was du hörst? Bitte Gott, Herr, der Pastor hat was gesagt, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Hilf mir, dass ich das verstehe. Entschlüssele mir. Erkläre mir, Heiliger Geist. Wir haben im Apostelgeschichte 8, 31 eine Geschichte von Philippus. Philippus bekommt von Gott einen merkwürdigen Auftrag, geh auf die Straße nach Gaza und dort habe ich Arbeit für dich. Geh dort auf diese Straße, dann hört er, wie dieser Kämmerer in seinem großen Gefolge dort auf seinem Wagen sitzt und liest. Und Mensch, der liest sogar aus der Bibel, Altes Testament, Jesaja 53. Und dann hört er das und dann sagt, Majestät oder Exzellenz, verstehen Sie, was Sie lesen? Dann sagt er so einfach, und das ist ein ehrlicher Mensch gewesen. Und es gibt wenig ehrliche Menschen in dieser Welt, aufrichtige Menschen. Ich habe neulich über die Ehrlichkeit gepredigt. Ich war entsetzt, wie viele ehrliche Menschen auf dieser Welt gibt. Es gibt kaum welche, die ehrlich sind zu sich selbst. Verstehen Sie, was Sie lesen? Und dann sagte, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Denk darüber nach. Und du kannst auch nicht verstehen, die Geheimnisse des Lebens, wenn dich niemand anleitet. Du brauchst erstens mal den Heiligen Geist. Du brauchst eine Predigt. Du brauchst eine Verkündigung. Du brauchst einen Menschen, der schon weiter ist als du. Und nur einer, der weiter ist als du, kann dir den Weg beschreiben, wo es lang geht. Und nicht nur glauben, ich glaube, da geht mal links und dann geht mal rechts und so weiter. Du musst nicht nach dem Glauben anderer Leute gehen. Du musst wissen, weiß er auch den Weg? Und wenn er schon anfängt, ich glaube, das geht dort und dorthin, dann weiß es gar nicht, dass es dorthin geht. Dann glaubt er nur. Und Glaube ist für mich auch nichts wissen. Nicht nur, dass ich was weiß und überzeugt bin, nichts wissen. Ich glaube, es geht dorthin. Oder wir glauben, das ist noch weniger. So, was wäre, oder wie wäre die Geschichte hier ausgegangen, wenn der Philippus dem Mann nicht begegnet wäre und ihn nicht getroffen hätte? Daheim angekommen, hat er eine tolle Prophetenrolle sich gekauft, ein Reiseandenken aus Jerusalem, irgendwo wird verstaut und verstaubt und dann geht er zur Tagesordnung über. Aber jetzt ist ihm Gott begegnet durch das Lesen. Jetzt ist er ein Christ geworden und sogar eine Schlüsselperson in der Missionierung und Ausbreitung des Evangeliums in Äthiopien. Jetzt hat er begriffen. Er hat was begriffen, aha, er hat sich selbst verstanden. Und als er das alles so durchgelesen, wovon spricht der Prophet, von sich selbst oder von jemand anders? Oder dass er das begreift? Dann kommt er an eine Wasserpfütze, dann sagt er, was hindert's mich, dass ich mich taufen lasse? Er hat es verstanden. Der Mann hat es beim Lesen der Bibel und bei der Auslegung verstanden. Und deshalb Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen aus dem Wort Gottes. Verstehst du die Predigt? Wie viele Predigten hast du gehört? Auf meiner Internetseite habe ich über 1000 Predigten. Und ich habe schon zu vielen Themen gesprochen und gepredigt. Und Leute haben sich angehört, womöglich all diese Predigten. Aber ob sie was verstanden haben, das überlasse ich jedem Einzelnen. Verstehst du auch, was du liest? Verstehst du auch, was du hörst? Und wie wird man verständlich? Wie versteht man? Indem man anwendet. Ganz konkret. Ich versuche ständig, und das ist meine Botschaft in den letzten Jahren, einfach Menschen Lebenshilfe zu geben. Mach das so. Ich habe es probiert. Bei mir hat es ja geklappt. Es wird funktionieren. Und was bei mir funktioniert, funktioniert auch bei dir. Denn ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt wie du. Bin ich komisch? Mein Blut ist auch rot. Verstehst? Ja, umgesetzt, angewandt. Und ich versuche praktische Beispiele in den Raum zu stellen, so dass du nach Hause gehen kannst. Das probiere ich auch mal. Das probiere ich auch mal. Komm, immer wieder in der Predigt, du hörst immer wieder etwas Neues, was dich inspiriert, was du anwenden kannst. Als junger Christ, ich habe so viele Predigten gehört von anderen Leuten, die haben mich inspiriert. Und ich habe probiert, ich habe gesagt, wenn es bei dem funktioniert, funktioniert es bei mir auch. Verstehst du? Und du musst dich dann, wenn du andere Leute siehst, da kannst du vergleichen, ja, das kann bei mir auch funktionieren. Wenn ich bete, kann bei mir auch ein Wunder passieren. So. Ja. Von selbst. Na, ich muss niesen. Aber es geht nicht, Entschuldigung. So. Von selbst wäre der Mann hier nie draufgekommen, dieser Kämmerer, wenn ihm der Philippus nicht das alles erklärt hätte und erzählt hätte, weißt du, Jesus ist uns begegnet. Und dann erzählte von diesem wunderbaren Propheten Jesus Christus, verstehe dich selbst. Und er fragt dich. Und du sollst dich selber fragen, was soll ich tun? Was soll ich tun, dass jetzt Wasser? Also, du hast doch was von der Taufe erzählt oder was auch immer es sein mag. Wir dürfen kreativ hören, indem wir dann nachher hinterher praktisch umsetzen. Kreativ hören, gleich eine Notiz machen. Jawohl, ich gebe Zeugnis. Wenn ich deprimiert bin, ich bekenne Jesus Christus, dann bekennt mich Jesus Christus vor dem himmlischen Vater und dann bin ich wieder gut motiviert und gut drauf. Nur als Beispiel. Weißt du, wenn du dich selbst verstehst, reißt du alle satanischen Festungen nieder, dann kann der Teufel nicht gegen dich argumentieren. Wenn du weißt, ich muss meine Sünde bekennen, und das tue ich, wenn ich okkulte Praktiken getrieben habe, dann bekenne ich meine okkulten Praktiken und dann hat der Satan kein Recht, keine Macht über mein persönliches Leben, denn er ist bloßgestellt. Und der Teufel hat Angst vor Bloßstellungen. Stell den Teufel bloß. Und das passiert ganz einfach, indem du ihn bekennst. Irgendjemand. Du sagst aber, mich verstehen viele nicht. Bekenn deine Komplexe, bekenn deine Minderwertigkeit, bekenn deine Depression, bekenn das und sag, du, da habe ich Probleme. Und dann hat der Teufel keine Macht mehr über deine Probleme. Gebrauche das Wort Gottes, verstehst du richtig. Und richtig verstandene Worte sind wie Dynamit, sind Waffen des Geistes. Verstehe dich selbst zuerst mal. Und das ist das Wichtigste. Denn Gott ist in dir, Jesus ist in dir, der Heilige Geist ist in dir. Er ist nicht um dich, er ist nicht über dich, er ist in dir. Verstehe die Worte Gottes. Und Gott spricht zu dir. Zu jedem Menschen spricht er. Ob Heide oder Christ oder Faschist, spielt keine Rolle. Er spricht zu jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonders. Bei bestimmten Phasen des Lebens, in der Pubertät. Dann, wenn er ins Leben kommt und dann, wenn er vor dem Friedhof steht. Ganz besonders. Die verstandenen Worte Gottes ermutigen uns, geben uns Kraft durchzuhalten. Wenn ich dran denke, Winfried, hast du erlebt die Blockade Berlins? Du hast erlebt, Willy Brandt, also ich habe das nur gelesen, ich habe es nicht erlebt, aber ich habe es nur gelesen. Willy Brandt, der hat die Berliner, er war damals Bürgermeister hier, hat in der Zeit der Blockade, ja Thea, du hast es auch erlebt, die Blockade wahrscheinlich. Das, wo ein ganzes Jahr nichts mehr gab oder alles nur per Flugzeug ins Land geflogen werden musste. In der Zeit der Berliner Blockade hat der Willy Brandt ständig die Leute wöchentlich ermuntert, einfach stark zu sein, über die vielen Strapazen und so weiter durchzuhalten. Es wird sich wenden, es wird was passieren und es ist passiert. Und der hat Mut gemacht den Leuten. Der hat Mut gemacht den Leuten. Und ihr schafft es. Wir schaffen das. Und die haben es geschafft. Und es wird gesagt, dass es keinen Politiker gab, so wie den Willy Brandt, der so meisterhaft verstand, die Herzen ihrer Mitbürger zu bewegen, festzuhalten, sich nicht zu erschüttern zu lassen, nicht aufzugeben, nicht zu kapitulieren. Da kann Berlin eine Insel im Roten Meer sein und blockiert sein von den ganzen Sowjets. Und der gleiche Heilige Geist macht das gleiche Geschäft in uns und an uns. Wir sind auch blockiert. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was es ist. Aber er kommt und er tröstet. Halte durch, Matthäus. Steh fest, sei unerschütterlich. Und wer braucht heute keine Ermutigung? Wir alle brauchen Ermutigung. Halte durch. Wir brauchen solche Willy Brandts. Verstehst? Die uns stark machen, die uns motivieren. In aller Liebe. Matthäus 13, Vers 51. Nachdem Jesus seine Gleichnisrede beendet hatte, fragte er seine Jünger, ob sie alles verstanden haben. Sogar der Heiland fragt, habt ihr es wirklich verstanden, was ich euch erzählt habe? Alles sind nur Gleichnisse. Und deshalb verstehe dich selbst, alles, was in deinem Leben passiert, drumherum, sind alles nur Gleichnisse. Verstehst du die Gleichnisse, die Ereignisse, auch die Unfälle, auch die Krankheit, auch deine Stimmungen? Und die, was haben die Jünger gesagt? Ja, Herr, wir haben es alles verstanden. Manchmal ja und weißt du, manchmal haben sie übertrieben sogar. Ich habe es verstanden. Und dann wollten sie noch genau wissen, wie geht das. Und der Herr Jesus sagt, ihr könnt nicht alles jetzt verkraften, aber der Heilige Geist, der wird kommen und er wird euch alles erklären. Verstehst du wirklich alles, was du liest, was du hörst, was da, was in deinem Herzen hochkommt? Und ich meine, in deinem gereinigten Herzen, denn nur die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Das betone ich bewusst. Und da, was auch in diesem gereinigten Herzen hochkommt, wo du zur Ruhe gekommen bist, wo du still geworden bist, dann vernimmst du Gottes Stimme, die Stimme des guten Hirten. Verstehst du wirklich, was dir begegnet und dir passiert, dass es alles Fügungen Gottes sind? Es gibt keinen Zufall. Das ist Blödsinn. Und es gibt auch kein Schicksal. Das ist nur ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Verstehst du, was du erlebst? Ach, was war denn das? Was soll mir das sagen? Alles, was in unserem Leben passiert, sind Lektionen, die wir lernen. Entweder kapieren wir es oder kapieren wir es nicht. In Apostelgeschichte 2, Vers 37, die Predigt des Petrus in Jerusalem, das traf die Hörer ins Herz. Also sagte, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt, eure Ältesten. Und dann fragen die Männer, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und dann sagt er ihnen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ihr Männer, Brüder, was müssen wir tun? 3000 Leute fragen plötzlich, was müssen wir tun? Stephanus predigt die gleiche Predigt, benutzt den gleichen Umriss, was Petrus hier am Pfingsttag benutzt. Und dann sind die Juden, die dabei waren, die ballen ihre Fäuste, stecken die in die Hosentaschen und dann greifen sie zu den Steinen und steinigen sie. Unsere Reaktion ist ausschlaggebend. Wie reagieren wir, wenn Wort Gottes durch unser Herz kommt? Entweder protestieren wir und rebellieren wir oder sagen, liebe Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? In der Predigt öffnen wir uns für Gott und du hörst Gottes Wort und das ist die Frage, frag Bruder, Schwester, Heiliger Geist, Jesus, was soll ich tun? Weißt du, du trittst in das Heiligtum hinein und da bist du mit Gott verbunden und du bist mit Gott eins und jetzt der Herr will mit dir reden. In den stillen Stunden spricht Gott zu uns, wenn du allein bist. Weißt du, Gott muss uns aus der Masse manchmal rausholen, man muss aufs Krankenbett legen, in aller Liebe. Und dann, da guckst du nur noch die Decke an, aha, da ist ein Punkt oben. Und dann fängst du über diesen Punkt nachzudenken. Und dann von diesem Punkt geht es immer weiter, 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 weiter. Und dann denkst du, ist das wirklich alles? Und da heißt es in der Pfingstpredigt noch, das ist eine ganz interessante Passage, wir lesen meistens nur drüber hinweg, eine schöne Geschichte, um den Kindern Gute Nacht vorzulesen, also Gute Nacht vorzulesen. Und da heißt es, und jeder hörte das Wort Gottes in seiner Muttersprache. In seiner Muttersprache. Was ist deine Muttersprache? Was ist deine Muttersprache? Viele haben ihre Muttersprache vergessen. Als ich mal in Litauen war, das war meine Muttersprache. Dann bin ich auf dem Markt im Memel und rede und will da was kaufen. Dann sagt die Verkäuferin, aber das ist Kurisch.
Ich sagte, wie bitte? Ich dachte, das ist Litauisch. Aber das von meiner Oma, da saß noch viel tiefer drin als das, was ich in der Schule gelernt habe, das Litauische. Kurisch. Das ist noch ein Dialekt für sich selber. Die Mutter sprach, verlernst du nicht plötzlich, wenn du dort mal bist, nach 3 Wochen habe ich Litauisch gesprochen. Weißt du, die Sprache verlernt man, das sitzt irgendwo drin im Gedächtnis. Aber sie hörten die Worte Gottes in ihrer Muttersprache, wie sie zu Hause als Kinder gelernt haben. Weißt du, manche sind zu lange im Ausland gewesen, in der Fremde, und sie haben das Sprechen verlernt. Und dann kommen sie nach Hause, kommen sie in der Kirche, sprechen sie Kananäisch. Das ist frommes Kauderwelsch. Verstehst du, so heiligen Sprache. Das ist nicht Aramäisch, nicht Hebräisch, nicht Griechisch, nicht Lateinisch, gar nichts. Kananäisch. So die Ursprache des Landes. Seit Babylon gibt es unter den Menschen nur Missverständnisse. Man versteht nicht einmal mehr sein Herz, sich selbst. Verstehst du dich selbst? Verstehst du die Zeichen der Zeit, was um dich so geschieht? Auf der ganzen politischen Ebene, in der Weltgeschichte. Weißt du, wir sollten die Zeitung lesen, wie ein Holländer gesagt hat, mal, wir sollen die Zeitung lesen und wir sollen die Bibel lesen und wir werden sehen, das passiert vor unseren Augen. Wir sind hier, um zu lernen, um Gott zu verstehen. Und wer Gott versteht, der versteht auch alles andere im Leben. Aber unser Problem ist dieses, ich verstehe Gott nicht. Was wollte Gott mit mir? Warum hat er mich in diese Welt platziert? Warum hat er mich gerade hier nach Berlin gebracht oder wo du auch immer sein magst? Warum das alles? Verstehst du die Dinge des Lebens? Warum habe ich diesen Mann, diese Frau geheiratet? Warum habe ich keine Kinder oder warum habe ich so viele Kinder? Verstehst du, warum das alles so passiert? Und warum habe ich jetzt, bin ich ledig? Warum bin ich geschieden? Warum ist das alles so passiert? Gott spricht mit uns. Und das, viele kapieren das gar nicht. Der Heiland läuft neben uns her, wie bei diesen Emmaus-Brüdern. Der Teufel hat die Augen den Brüdern dort gehalten. Jesus spricht und sagte, musste das nicht alles passieren? Musste das nicht alles sein? Ist das nicht vorgeschrieben gewesen, geplant vom lieben Gott? Und sie merkt es nicht. Während Jesus so redete, da haben sie sogar Jesus verdächtigt. Bist du der einzige Ausländer hier, der nicht weiß, was hier passiert ist in den letzten Tagen in Jerusalem? Bist du der einzige Fremde? Bist du unterbelichtet? So reden sie mit dem Herrn Jesus. Der Teufel hat verstanden, sie von der Wahrheit abzuhalten. Sie haben nur Israel gesehen, Israel gesehen, Israel gesehen. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Nie mehr. Ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Und die merkten erst, als es Abend wurde, als es spät wurde, als Jesus sagt so, ich möchte weiterziehen, und dann sagen sie ein Gebet, es ist Abend, kehr bei uns ein, es ist Abend, es wird Abend, es ist spät geworden, kehr bei uns ein. Wir merken erst zu spät, es war Jesus, als er das Brot brach, da sind ihnen die Augen aufgegangen, das war doch Jesus. Und wir haben so viel Quatsch gequatscht, so viel Unsinn verzapft und so viel ihm vorgehalten und ihm vorgeworfen, bist du der Einzige, der nicht weiß, was da war. Wir haben die Zeit mit Jesus nicht genutzt. Stunden sind vergangen. Sie haben die Zeit nicht genutzt. Und wie viele Stunden sind vergangen in unserem Leben, wo Gott zu uns geredet hat, wo er neben uns hergelaufen ist, wo er uns getragen hat sogar und durchgetragen hat und uns versorgt hat und so viel Gnade geschenkt hat. Und erst am Abend merken wir es. Das war Jesus. Es war Jesus. Die ganze Zeit hat er mit uns geredet und wir haben ihn nicht verstanden. Und er war der Einzige, der wusste, was los ist, was fehlt. Und der wollte uns unbedingt unterwegs schon die Augen öffnen, aber wir haben es nicht kapiert. Und weiß, es wird Abend. Erst wenn es vor dem Tor in der Ewigkeit steht. Mann, hätte ich bloß mehr den Herrn gefragt. Hätte ich mir ganz andere Fragen ihm gestellt. Hätte nicht so blöde, dumme Fragen ihm gestellt. Und ihm Vorhaltungen gemacht und was weiß ich. Sie dachten, Jesus ist der einzige Fremde hier. Sie wollen noch Jesus belehren und ihn aufklären. Kommen sich sehr schlau vor dem lieben Gott gegenüber. Ja, Jesus war Gott. Und sie merken nicht, dass es Jesus war. Sie merken es nicht. Sie dachten, das ist ein ganz gewöhnlicher Mensch. Weißt du, diese ganzen gewöhnlichen Ereignisse um uns herum sind keine gewöhnlichen Ereignisse. Es sind alles ungewöhnliche Ereignisse. Ob einer kommt oder einer geht oder einer mitgeht oder einer uns verlässt, es sind alles ungewöhnliche Ereignisse. Gott hat seine Finger mit im Spiel. Sie achteten nicht auf die Stimme, die mit ihnen sprach. Und das ist typisch für die meisten Christen. Sie haben so viel Gelegenheit, so viel Zeit, Gebetsstunden, Singstunden, Predigtversammlungen, was weiß ich, Gemeinschaft, Picknick, was auch immer sein mag. Immer wo Christen zusammen sind, wo andere Menschen zusammen sind, ist eine Gelegenheit, dass Jesus zu uns redet. Dass uns den Bruder, die Schwester benutzt. Nicht nur immer den Pastor. Die meisten Leute glauben, der liebe Gott benutzt nur den Pastor. Nein, Gott benutzt die Omi und Opi. Und manchmal sogar die Teenies. Die sagen uns, Kinder und Narren sagen uns die Wahrheit. Denk drüber nach. Typisch für Christen. Sie gehen mit dem Auferstandenen, verbringen so viel Zeit unter dem Kreuz und so weiter. Aber passiert es nichts. Sie haben nicht erblickt und erkannt, es ist der Herr. Der Zug war abgefahren. Der Herr Jesus sagt, ich muss weitergehen, bricht das Brot, sagt Danke und weg ist er. Ist weitergezogen und die Tür ist verschlossen. Dann rennen sie schnell nach Hause. Uns ist der Herr begegnet. Aber es ist zu spät. Sie hätten noch viel mehr mit dem Herrn erleben können und dürfen. Das war eine Gnadenzeit. Und die Gnadenzeit ist verplempert worden, ungenutzt worden. Denk an die Geschichten bei den törichten Jungfrauen. Die haben nicht Öl mitgenommen, das ist alles gar nicht so richtig. Bruder, mal tut es, du übertreibst es alles so. Nein, die blieben vor verschlossenen Türen draußen. Und dann konnten sie klopfen und poltern, so viel sie wollten. Und die Tür war verschlossen. Ich kenne euch nicht, wer seid ihr, was wollt ihr? Wenn es keinen Dialog mit Gott gibt, gibt es keine Verständigung. Auch nicht für uns selbst, dass wir uns selbst verstehen. Plötzlich ist Jesus weg. Plötzlich bist du weg. Plötzlich wirst du der Erde übergeben und dann, was ist das gewesen? War das wirklich alles? War das wirklich alles? Wenn der Heilige Geist uns nicht die Ohren und die Augen öffnet, bleibt die Seele dumm. Leer, hungrig, durstig. Da bleibt nur eine Sehnsucht zurück. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach? Wie oft brennt dein Herz? Geh drauf ein. Wie wird oft in unserem Leben aussehen, wenn wir dann in der Ewigkeit stehen und der Herr sagt, ich habe immer wieder versucht, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt. Er hat geweint sogar. Guck mal, der Heiland weint sogar über Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln. Wenn der Heilige Geist uns nicht die Ohren und die Augen auftut, werden wir nichts vom Reich Gottes vernehmen, selbst wenn er stundenlang noch bei uns gewesen ist. Wir müssen uns öffnen. Rede, Herr, gib mir ein Herz wie deins. Hilf mir, dass ich dich verstehe, Herr Jesus. Weißt du, man kann viel predigen. Ob es gleich bei vielen, alles beim Alten, da ändert sich nichts. Da geht der gleiche Trott weiter. Vielleicht sind sie ein bisschen geschockt, aber dann kommen sie wieder in die Routine. Die letzten Themen, die wir hier hatten, lebe in Ehrlichkeit. Unterdrücke nicht den Heiligen Geist. Dieses Thema wird jetzt auch bald ins Internet gesetzt. Fehlt nicht viel. Da sind ein paar kleine technische Sachen passiert. Also heute wird geschnitten oder zurechtgestutzt und dann kommt es die nächsten Tage ins Internet. Unterdrücke nicht den Heiligen Geist. Der Teufel wollte gar nicht, dass das Thema bekannt wird. Aber wir haben es trotzdem geschafft, das Thema ins Internet noch zu bringen. Und wir bringen es auch. Weil wir sollen den Heiligen Geist nicht unterdrücken. Der Heilige Geist will zu uns reden. Der Heilige Geist will uns sich manifestieren. Und was er euch sagt, Jesus ist nicht hier mehr auf dieser Erde. Er ist beim Vater im Himmel. Aber der Heilige Geist, er ist bei uns ewiglich. Und er möchte jeden Tag neu mit uns sprechen. Oder da war ein Thema, berühre Jesus, überwinde deine Ohnmacht. Oder gib dich nicht auf. Alles großartige Themen. Du musst das Wissen Gottes annehmen und verstehen. Ich bin's. Wir denken immer, wir hören immer für die anderen. Der Müller, der Meier, der soll das hören. Nein, der Matthäus muss es hören. Den unergründlichen Reichtum Christi sollen wir begreifen, verstehen. Verstehe dich selbst, schau in den Spiegel hinein. Und drehe nicht um den heißen Brei immer rum. Und versuch nicht, so wie diese Emmaus-Brüder, Jesus noch zu belehren. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier passiert ist? Viele Christen wollen andere Christen bekehren. Und drehen auf sie ein und so weiter. Aber letztendlich, wenn du die anderen bekehren möchtest, letztendlich, der andere ist nur ein Spiegelbild von dir. Das bist du. Das bist du, der bekehrt werden sollte. Herr, gib Erweckung. Große Zeichen, lass geschehen. So singen manche Christen, manche Pfingstler. Die singen, gib Erweckung. Eigentlich möchte Gott dich erwecken und nicht Deutschland. Deutschland wird nicht erweckt. Jeder Einzelne muss erweckt werden. Jeder Einzelne muss bekehrt werden. Jeder Einzelne muss zum Glauben kommen. Das bin ich. Wir wollen dem lieben Gott helfen, den Splitter in unseres Bruders Auge rauszuziehen und wissen nicht, dass bei uns der große Balken drin sitzt. Schlimm, hä? Höre in dir mal rein. Was sagt Gott? Wo ist der Balken bei dir? Wie sieht es bei dir aus? Erkenne dich selbst. Wenn du mal hörst, was Gott über dich denkt, du wirst vielleicht in Grund und Boden versinken und verstummen und auf tausend Fragen keine Antwort mehr finden, wirst sprachlos werden und dir wird alles vergehen, wenn du hörst, was Gott über dich denkt. Und willst du wissen, was Gott über dich denkt? Geh in die Stille. Weißt du, Gott blamiert dich nicht öffentlich. Gott hat Geduld und Gott will, dass du in dir selbst erkennst. Und wenn du in dir selbst erkennst, dann sparst du so viel Leid, so viel Unglück, so viel Trübsal, so viel Blamage, so viel Skandale, so viel Probleme. Geh in dir. Und dann korrigiert Gott innen drin und dann verbesserst du und dann läufst weiter. Aber für manche wird es zu spät sein. Denn irgendwo ist mal Schluss mit der ganzen Wahrheit, mit lustig sein. Erst beim Brotbrechen gehen ihnen die Augen auf. Das war der Herr. Mensch. Und wir haben das nicht kapiert. Was hätten wir hier extra lernen können? Was hätte er uns beibringen können? Verstehe dich selbst. Komm zu der vollen Erkenntnis Jesu Christi. Und dann bist du sprachlos. Sagst, Mann, bei dir, Herr Jesus, zu deinen Füßen möchte ich sitzen. Wir haben ja das Bild von Martha und Maria. Weißt du, viele brutzeln und backen und machen und tun und werkeln und schaffen. Aber sie haben keine Zeit, sie nehmen keine Zeit, zu den Füßen Jesu zu sitzen und auf Jesus zu hören. Und dann sagt Jesus, Maria hat das gute Teil erwählt. Schimpf nicht über die anderen, die so sind wie Maria. Reg dich nicht auf, die Faulenzer da. Ja, Maria hat das gute Teil erwählt. Und wenn Gott sich dir offenbart und dir wirklich begegnet, dann wirst du sprachlos. Du verstehst diese Sprache. Der Thomas von Aquin, ein Kirchenvater, der hat über die Dreieinigkeit geschrieben, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und genau definiert, was der Vater ist, was der Sohn ist und was der Heilige Geist ist. Ein wunderbares Werk über die Trinität. Und das übergibt er dann dem Papst. Und während der Übergabe beim Papst fällt er rücklings in Ohnmacht, wie vom Heiligen Geist erschlagen. Und dann steht er wieder auf. Und die ersten, es waren fast die ersten und die letzten Worte, was er gesprochen hat, alles ist Stroh. Auch sein großes Doktorwerk von der Trinität und Dreieinigkeit. Auch das ist alles Stroh. Was du über Gott sagst, was du über Gott schreibst, was du über Gott dichtest, was du über Gott singst, alles ist Stroh. Alles ist nur Stückwerk. Alles ist Stroh. Meine Spezialkenntnisse, meine ganzen Erlebnisse und Erfahrungen, alles ist nur Stroh. Du wirst ganz klein und ganz demütig, wenn du vor Gott stehst. Herr, das ist alles Stroh. Ich schreibe da Bücher über dich, oh Gott, und das ist alles nur Stroh, nur kleines Kinderwissen. Weißt du, als wenn wir ein Kinderbuch schreiben würden. Im Lichte Gottes sehen und merken wir erst, was das Licht Gottes ist. Wenn du plötzlich im Licht Gottes hineinkommst, Johannes 1, Vers 11, im Licht Gottes sehen wir unser Licht, das wahre Licht, das Licht, das heller ist als tausend Sonnen. Ein Weiser sagte einmal, soll auch in der Bibel stehen, aber leider haben sie nicht das aufgenommen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Alles ist Stroh. Find zu dir selber. Und wenn du Gott gefunden hast, gehst auf die Knie, wie der Thomas, mein Herr und mein Gott, du brauchst keine Kommentare mehr, kein Katechismus mehr, keine frommen Sachen mehr. Mein Gott und mein Herr. Wenn du einmal anfängst, dich selbst zu verstehen, und dann wirst du ganz klein im Vergleich zu dem gesamten Universum. Ganz klein. Dieser große Gott, der den Kosmos geschaffen hat, ist mein Vater. Verstehe dich selbst. Lass dich von Gott zeigen, was du bist. Wie du deinen Glauben entfalten und entwickeln und verwirklichen solltest. Was sein Wille für dein persönliches Leben ist. Lass dir zeigen. Mein Gott, hier hast du meinen Platz. Und ich habe eine Existenzberechtigung wie eine Birke, wie eine Kastanie, wie ein Tannenbaum, wie ein Apfelbaum. Ich habe eine Existenzberechtigung wie der Spatz. Verstehe dich selbst. deine Seele. Verarbeite diese ganzen Widersprüche. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, was mir ganz wichtig erscheint. Verarbeite die ganzen Widersprüche. Auch die Widersprüche sind von Gott. Bring sie auf einen Nenner. Ich habe Nachhilfeunterricht gebraucht für Bruchrechnen, weil ich in der Zeit krank war. Also Bruchrechnen bei uns in der Schule durchgenommen wurde. Dann kam extra ein Schüler, der schon das alles hinter sich hatte oder kapiert hat, begriffen hat, der hat mir dann gelehrt von 7 Wochen, wo ich da irgendwo mal krank war, das alles nachholen, Bruchrechnen. Und ich habe mir das so eingeprägt, man muss den größten gemeinsamen Nenner oder den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Das war zuerst mal eine dieser Lektionen, was wir das zuerst mal lernen mussten. Bruchrechnen. Bringt die ganzen Widersprüche zusammen. Hoch und tief, Tag und Nacht, dunkel und hell. Gut und böse. Auch das Böse dient zu unserem Besten. Die meisten kapieren das nicht. Die denken, das ist der Teufel. Nein, Gottes Wege sind es. Und dann lernst du etwas, deine Seele zu verstehen. Einfach diesen gemeinsamen Nenner finden. Such ihn. Die Stärken und die Schwächen. Bring sie auf einen Nenner. Die Fehler der Menschen, die Ablehnung, die Kritik, den Spott, den du erträgst, bring das auf einen Nenner. Warum machen sie das? Warum? Du sollst dein Inneres einfach bestimmen. Das ist alles von Gott. Ihr wolltet Böse mit mir machen, aber Gott hat es gut gemacht, sagt Josef seinen Brüdern. Ihr wolltet Böse machen. Die Menschen wollen dich in die Pfanne hauen. Die wollen dich ausrauben. Die wollen dich ausbeuten. Die wollen dich vernichten. Aber Gott will dich, dass du dich durchsetzt. Dass du Hörner bekommst. Dass du auf deine Hinterfüße dich stellst. Und Probleme machen dich stark. Schwierigkeiten machen dich stark. Kinderkrankheiten machen dich gesund. Gott hat uns freien Willen gegeben. Natürlich kann ich sagen, oh Gott, ach bitte verschone mich. Oder du kannst dich entscheiden, Herr, mit dir gehe ich hier durch. Viele Menschen lassen ihr Leben einfach geschehen. Sie lassen sich von jedem Wind treiben. Und meine Tochter hat Surfen im Gardasee gelernt und die kam nicht mehr zurück. Der Lehrer hat sie auch nicht mehr gefunden. Sie ist weggefahren mit dem Surfbrett auf dem See und sie kam nicht. Und dann kam ein Wind und das hat sie in irgendeine Ecke vertrieben. Und sie war die ganze Zeit in der Ecke. Schließlich haben wir dann nachher gefunden mit dem Polizeiboot. Sie war in der Ecke, irgendwo im Wind getrieben und sie kam nicht mehr raus aus dieser Ecke und diesem Winkel. Und so sind viele Christen. Sie jammern dann mit allen Schiffbrüchigen und Gestrandeten in eine Ecke und sie ist fast verzweifelt. Und so sind auch viele Christen fast verzweifelt. Und manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht. Herr, warum, wieso, weshalb? Und sie ist nur von der Strömung, von dem ganzen Wind ein bisschen abgekommen, zur Seite getrieben worden. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, das ist der Jona. Der Jona ist auf der Flucht vor Gott. Und natürlich, er ist ein Prophet Gottes. Und Gott nennt ihn sogar als ein Prophet. Und er war ein Prophet Gottes. Er hat Gottes Stimme gehört, geh nach Ninive. Aber der steigt in dieses Schiff nach Tarsis. Und dann schläft er seelenruhig. Ich bin ja auf dem Weg. Oh, ich bin unterwegs, ich diene dem Herrn. Und er schläft und draußen tobt ein Sturm. Die Menschen kämpfen um ihr Leben. Und bei ihm, er denkt, es ist alles in Ordnung. Und der andere wissen gar nicht, wie wir sie überleben sollen. Und so sind viele Christen, sie verstehen sich selbst nicht. Warum beten sie da so viel? Warum predigen sie da so viel? Warum gehen sie in den Gottesdienst so viel? Warum hören sie so viele Predigten? Bei mir ist doch alles in Ordnung. Die anderen spinnen nur und drehen durch. Und merken nicht, dass sie auf dem falschen Weg sind. In die falsche Richtung. Hier lese ich Jesaja 48, Vers 17. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist und leite dich auf dem Weg, den du gehen sollst. Er führt dich, was nützlich ist. Und dann heißt es weiter, Vers 18, oh, dass du mal auf meine Gebote merken würdest oder achten würdest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie die Meereswellen. Oh, dass du merken würdest auf mein Wort. Die meisten achten gar nicht, was Gott gesagt hat. Ich gehe, aber in die falsche Richtung. Ich mache was, aber nicht das, was Gott mir gesagt hat. Und die lassen sich treiben. Verstehe deine Seele, dich selbst. Kenne das Ziel deines Lebens, die Erfüllung des Lebens. Was ist wirklich die Erfüllung? Was ist die Richtung, die ich gehen sollte? Und dann, Herr, hilf mir, dass ich das Ziel erreiche. Und dann rudere in die richtige Richtung. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Nicht auf irgendwas, was macht der andere. Wenn Gott dich ruft, schau nicht über deine Schulter, wer dir nachfolgt. Das musst du tun. Das musst du gehen. In Johannes 21, Vers 21 und 22 ist eine interessante, schöne Geschichte. Typisch Petrus. Typisch Petrus. Er vergleicht sich, als er hört, dass er sterben wird und so weiter, dass er schwere Wege gehen wird und wie der Herr das so sagt. Und dann fragt er, Heiland, und was ist mit ihm? Mit diesem Johannes. Was ist mit ihm? Und Jesus erwiderte, was ich will, oder wenn ich will, dass er lebt, bis ich bleibe, oder dass er bleibt, bis ich wiederkomme und so weiter, das geht dich gar nichts an. Und das ist eine große Wahrheit. Versteh dich selbst und kümmere dich wenig um die anderen. Das muss ich heute sagen. Ob du es verstehst oder nicht. Kümmere dich nicht um die anderen. Was machen die? Und wie geht's denen? Weißt, was geht dich der andere an? Vergleich dich nicht mit anderen. Gehorche du Gott und du musst deinen Weg mit dem Herrn gehen und nicht den Weg der anderen. Du lebst nicht ihr Leben. Verstehe dich selbst, deine Seele. Nimm dich an, wie Gott dich angenommen hat. Auch wenn es schwer fällt. Ja, und Herr, was ist mit dem? Und der ist fast 100 Jahre alt geworden. Und Petrus ist in Rom anscheinend gekreuzigt worden. Gott hat dir so viele gute Eigenschaften geschenkt und gegeben, die in dir hineingelegt worden sind. Erkenne diese Eigenschaften. Verstehe dich selbst. Und wenn du dich selbst verstanden hast, erkennst du, ich kann das, was der Meier nicht kann und was der Ludwig nicht kann und was die Luise nicht kann. Diese Fähigkeiten, die Gott in dir hineingelegt hat, entdecke sie. Auch wenn mal du nicht so immer perfekt bist in allem, aber du tust es von Herzen dann, weil du es erkannt hast, das ist der Wille Gottes. Und du merkst, das läuft, das funktioniert. In Johannes 16, Vers 33 heißt es, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Wir müssen durch viele schwere Dinge gehen. Nimm das an und sag Danke, Herr Jesus. Halleluja. Lob und Dank. Hier, verstehe das Christenleben, wie das wirklich aussieht. Es ist nicht auf rotem Teppich laufen. Es ist nicht auf Rosen gebettet. Jesus ließ uns wissen, dass wir in dieser Welt viele Schwierigkeiten haben werden. Und ihr werdet auf dieser Erde viel Not erleben, viel Elend erleben. Das gehört zum Leben dazu. Erkenne ich selbst. Nicht nur das Schöne ist von Gott. Ich nehme das Schöne nicht von Gott. Weißt du, das andere ist von Gott auch und noch viel intensiver. Unterstrichen und eingerahmt. Das gehört zum Leben. Diese unerfüllten Träume, unerfüllten Wünsche. Und wir reißen uns zusammen. Ich muss hier durch. Das war in den letzten Wochen und Monaten so mein Thema. Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 27, er sagt, mit eiserner Selbstdisziplin eines Athleten laufen wir, wir bezwingen unseren Körper. Er muss uns gehorchen. Mein Körper, erkenne dich selbst, mein Körper muss mir gehorchen. Nicht ich dem Körper, sondern der Körper muss mir gehorchen. Ganz wichtig, ich zwinge mich wie ein Athlet. Und trainiere mal wie ein Athlet. Einer, der 7,45 Meter ist hochgesprungen. Ich habe gedacht, Mensch, wer hat das geschafft? Und da wurde er gefragt in dem Interview, wer das geschafft hat. Ich übe jeden Tag mindestens 8 Stunden springen. Verstehst du? Ich übe. Und Paulus sagt, wir müssen uns üben. Versteh dich selbst. Und wenn du weißt, das ist meine Berufung, das ist mein Leben, dann übe ich, dann trainiere ich. Es ist schmerzhaft, sich zu zwingen. Dem Ego. Ich laufe in Schranken, sagt der Apostel Paulus. Sei still vor dem Herrn. Und du wirst merken, das ist kein Zwang mehr. Das mache ich gerne, das mache ich mit Freude. Und wenn du zu einem Athleten sagst, nein, du hast keine Übung, du darfst nicht üben, dann wird er krank. Und Christen sollen auch krank werden, wenn sie nicht mehr Gott loben und preisen dürfen. Und wenn sie nicht mehr ins Haus Gottes gehen dürfen. Was sagt der David im Psalm 23? Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da und ewiglich. Ja, beruhige dich. Das ist mein Thema heute ein bisschen. Beruhige dich. Beruhige deine Nerven. Ruhet euch ein wenig. Wenn es nicht anders geht, nimm es Baldrian oder Johanneskraut. Beruhige deine Nerven. Dein Wesen. Sei nicht so nervös. So aufgeregt. Dein Temperament. Zügle dich ein bisschen. Komm runter auf den Teppich, werde wieder ganz normal. Und wie werde ich ganz normal, und ich werde dir ein paar Sachen ganz schnell noch sagen. Weißt du, du brauchst eine Vision, eine persönliche Vision von deinem Leben. Was ist mein Leben? Nicht nur arbeiten, nicht nur essen, nicht nur Kinder in die Welt setzen und nicht nur Kinder zeugen und nicht nur heiraten und nicht nur, was weiß ich, Haus bauen. Was ist die Vision meines Lebens? Meine persönliche Vision. Du musst wissen, für was und wofür du bestimmt bist. Besinne dich auf dich selbst. Was ist die Vision? Zuerst einmal müssen wir eins unterscheiden. Es gibt ein paar Unterschiede zuerst zwischen Erscheinung und Vision. Und das möchte ich ganz klar herausstellen. Erscheinung ist was anderes und die Vision ist was anderes. Erscheinung passiert von draußen, von außen kommt auf dich zu, bist überwältigt. Dann haut sich vom Ross runter wie den Saul von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus. Ein Licht erschien ihm. Ein Licht erschien ihm. Weißt du, die Vision ist etwas Inneres, kommt aus dem Herzen. Die siehst du in deinem Herz, in deinem Geist, in deiner Vorstellung, in deiner Fantasie. Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Denn als umgehauen, wurde dann nach Damaskus geführt und dann hat der Ananias ihm aufgeklärt, was los ist, wie man anders wird. Aber dann hat er dort eine Vision bekommen. Oder Moses, dieser brennende Busch, das war auch eine Erscheinung. Aber dann kam der Berg Sinai, das Gesetz und die Gebote Gottes. Erscheinungen hauen uns um. Aber sie machen uns nicht sehend. Die machen uns blind. Der Herr ist erschienen. Mensch, alles ist Käse und alles ist Zirkus, was ich gemacht habe. Mein ganzes Studium, ich achte alles für Kot. Das ganze Pharisäerleben ist alles Quatsch gewesen, was ich gelebt habe. Und erst als der Ananias kam, auf der Anregung des Heiligen Geistes, ihm die Hände auflegt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir auf dem Weg nach Damaskus erschienen ist, dieser Herr hat mich beauftragt, dir die Hände aufzulegen und dich sehend zu machen. Und das ist erkenne dich selbst, sehend zu machen. Wer bist du? Was warst du? Bei der Erscheinung ist dein Ich erschüttert. Erscheinungen sind Anfechtungen, bedrohlich, lebensgefährlich sogar. Weißt du, und die sucht man nicht, die kommen plötzlich, sie sind da. Der Busch brennt, brennt, brennt und verbrennt nicht. Und dieses Licht erscheint im Himmel und es haut dich vom Pferd runter. Bei Erscheinungen wirst du mit der Wahrheit konfrontiert. Aber bei der Vision, das kommt aus deinem Inneren, das kommt von Gott selber. Und du betrachtest dich aus der Warte Gottes von oben herab und du siehst, was Gott von dir will. Du siehst dein Leben in der Perspektive Gottes. Und dann geht sie genauso wie Jesus auf dem Berg der Verklärung. Dies ist mein lieber Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Was ganz was anderes, diese Offenbarung des Herrn. Weißt du, das ist mein lieber Sohn. Das war die Auszeichnung Jesu. Hier ist der Messias geworden. Auf den soll die hören, dem soll die gehorchen. Vision ist ein Einblick in Gottes Plan für mein Leben. Und du brauchst eine Vision für Gottes Plan für dein Leben. Vielleicht bist du jetzt Omi, Opi oder was weiß ich, was du bist. Finde noch eine Vision, vielleicht zu spät, vielleicht ist gerade Abend jetzt bei dir, der Herr wird bald weiterziehen und du gehst in die Ewigkeit, aber finde noch eine Vision, wofür bin ich da? Wofür bin ich da? Vision ist eigentlich die Vorherbestimmung, die in unserem Leben passiert, wenn der Herr sich in uns offenbart. Du wirst König, Josef, und alle werden sich vor dir beugen. Das war seine Vision. An dieser Vision blieb er fest, ob im Gefängnis, ob vergessen oder beim Potiphar als Sklave. Er blieb immer wieder bei seiner Vision. Das ist meine Vision. Egal, was drunter und drüber geht. Und auch auf dem Thron der Pharaonen. Er wusste ganz genau, das ist meine Vision. Alles andere muss ich dann dieser Vision fügen. Vision ist ein Gefühl der Geborgenheit. Du weißt, ich habe im Licht geschaut. Und was du im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit mehr. Dieses Gefühl, es wird alles gut werden. Josef, es wird alles gut werden. Paulus, es wird alles gut werden. Und ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Das macht, die Trübsal macht dann gar nichts mehr aus. Dann weißt du, das ist alles vorprogrammiert. Das ist alles vorprogrammiert. Wenn du eine Vision für dein Leben hast, dann hast du Frieden. Dann fühlst du dich sicher und geborgen in der Hand Gottes. Wenn du auch viel leiden musst und durch viel Trübsal gehen musst, du weißt, das ist mein Leben. So wie beim Herrn Jesus. Und ich möchte mit dem Herrn Jesus aufhören so langsam. Und hier den Herrn Jesus auch, der musste sich auch durchringen. Er war auch ein Mensch, auch wenn er Gottes Sohn war. Aber er war ein Mensch wie du und ich. Ganz normal. vergöttliche ihn nicht so groß. Hier auf dieser Erde wurde ein Gebärden erfunden wie ein Mensch, wie einer von den 100.000 Juden. Und im Garten Gethsemane ringt er mit Gott: Vater, 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 Vater. Schwitzt Wasser und Blut. Du da so gerungen mit Gott um die Vision seines Lebens. Die war nur ein paar Tage, nur eine Woche. 33 Jahre hat er was anderes gemacht. 30 Jahre hat er Häusler gebaut, dann hat er 3 Jahre gepredigt und dann die letzte Woche seines Lebens, um diese letzte Woche seines Lebens ging es für Jesus, damit er die Vision endlich mal kapiert und begreift und damit er bewusst wird, wozu bin ich da? Ich bin nicht nur da, um Kranke zu heilen, Dämonen zu vertreiben und ich bin nicht da, um Aussätzige zu reinigen. Nein, er ist für ganz was anderem da gewesen. Nicht nur ein guter Rabbi und ein guter Lehrer zu sein, nein, er ist da gewesen, als Erlöser ans Kreuz zu gehen und die Erlösung der Menschen zu vollbringen und zu vollenden. Und dann ringt er im Garten Gethsemane und dann diese Stimme vom Himmel, dass sein Engel kommt und ihn stärkt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war am Berg Tabor kurz vorher. Diese Vision hier, diese Auszeichnung Jesu. Jetzt wird es wahr gemacht im Garten Gethsemane. Und da kommt ein Engel und stärkt ihn, nachdem 3-mal gerungen hat und Wasser und Blut geschwitzt hat. Ja. Und der Engel stärkt ihn. Und als der Engel ihn gestärkt hat, plötzlich ist er stark genug und ein auferstandener, siegreicher Jesus steht auf von seinem Gebet und sagt: Jungs, jetzt geht's weiter, auf, jetzt geht's zur Vollendung, ohne Angst, ohne was kommt. Vorher, er zittert und zagt und macht ein großes Geschrei, steht in der Bibel alles. Jetzt beginnt die Verwirklichung seines Lebens. Eine Vision ist Selbstbetrachtung und plötzlich begreift er, das ist mein Auftrag, ich muss nach Golgatha gehen, ich muss sterben und ich werde auferstehen. Und Gott wird zu mir stehen. Bei einer Vision sehe ich, wie Gottes Augen mich leiten. Auch wenn ich den Eindruck habe, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Ich weiß, ich bin in der Hand Gottes. Die Vision steht über die Erfahrung, über die Erlebnisse, die ich gerade durchmache, alles keine Rolle. Wenn du eine Vision hast, ist es egal, wie lange du arbeitest. Wie der Jakob, der sieht diese Himmelsleiter und 21 Jahre schuftet er, aber er weiß, die Herrlichkeit Gottes geht auf und ab in meinem Leben. Ich muss mich nicht fürchten. Mit mir geht's weiter. Oder beim Petrus oder beim Paulus. Der Engel des Herrn stand heute Nacht bei mir. Auch wenn das Schiff Schiffbruch erleidet, ich werde es überleben. Und dann, er schaut die Rettung, kommt raus und sagt: Leute, wir essen jetzt richtig kräftig, futtern mal und dann werfen wir das alles über Bord und dann gehen wir und bereiten uns auf den Schiffbruch vor, und dass es unser Schiff irgendwo auf Sand läuft. Und so erlebt auch Jesus im Garten Gethsemane. Der Engel stärkte ihn, bestätigte ihn, beruhigte ihn und vergewisserte ihn: Du bist im Willen Gottes, im Zentrum des Willen Gottes. Jetzt erfüllt sich der Wille Gottes an deinem Leben. Und jetzt konnte Jesus alles erdulden und ertragen. Er war gegen alles immun. Die Schläge haben ihm nichts mehr ausgemacht. Die Spucke hat ihm nichts mehr ausgemacht. Die Dornenkrone hat ihm nichts mehr ausgemacht. Nichts. Die ganze Verhöhnung, Verachtung, der Verrat und die Verleumdung hat ihm gar nichts mehr ausgemacht. Weil er von Gott gestärkt wurde in der Vision. Wenn du keine Vision hast über dein Leben, verstehst du die ganzen Schicksalsschläge, Probleme, Umstände, Krankheit und Leid nicht mehr. Aber Jesus hat eine Vision gehabt. Da muss ich durch. Wenn du keine Vision hast, dann wirst du leidensscheu, ängstlich, verzagt und unbeholfen, schwerfällig und das wird also umständlich, so schwer. Ach Herr, kannst du nicht jemand anders hier suchen? Jesus schwitzt Wasser und Blut und der Engel stärkte ihn. Wenn zu dir der Engel kommt und dir eine Vision bringt, mein Jesus, du wirst siegreich sein, du wirst auferstehen. Menschen kreuzigen dich, aber der Herr wird dich auferwecken. Da kannst du Krankheit, Tod und Armut und Hunger, Verfolgung, Bedrängnis, Elend und so weiter, Hass und Verleumdung, alles ertragen. Wenn der Engel dich gestärkt hat in der Vision, dann kannst du alles verkraften. Und Geschwister, wir müssen wieder uns vorbereiten und ich predige deshalb nur noch, dass wir stark werden, dass wir Helden werden, dass wir Dinge verkraften, die auf uns zukommen im Alltag. Das Leben ist kein Spaziergang, Geschwister, und kein Schlaraffenland. Die Begegnung mit Gott gibt uns die Vision. und mehr das Vertrauen, es wird alles gut werden. Dann kannst du die ganzen Herausforderungen, alles, was so auf dein Leben zukommt, hinnehmen und verkraften. Und dann bist du unbesiegbar. Ich kann mir vorstellen, der Heiland steht so, macht, was ihr wollt, rutscht mit dem Buckel runter. Der Vater hat mich lieb, ich bin in seiner Hand, Gott wacht über mein Leben und ich werde auferstehen. Wartet mal, ich werde auferstehen. Nach der Vision fühlte sich Jesus Gott ganz besonders nahe. Und Bruder und Schwester, du hast Probleme in deinem Leben, egal was sie sind, lass dir von Gott eine Vision schenken, dass Gott dir nahe ist, dass Gott eingreift und das gibt dir Kraft zum Durchhalten. Das macht dich tapfer. Und diese Kraft kommt aus dem Unterbewusstsein, nicht aus dem Bewusstsein, aus dem Unterbewusstsein. Denn in unserem Unterbewusstsein stecken Energien über Energien. Da steckt eine Atomkraft drin sogar, in deinem Unterbewusstsein, dass du das alles verkraftest. Du wirst plötzlich erweckt, du wirst plötzlich wach, du siehst plötzlich die Herrlichkeit Gottes und du siehst das Leben. Oh, er lebt und weil er lebt, lebe ich auch. Verstehst du? Da wird die Kraft des Universums freigesetzt, hier, und es explodiert. Aber du brauchst diese Vision. Dein Horizont muss gesprengt werden. Dein Inneres muss gesprengt werden. Ich sah den Herrn. Mir ist der Herr begegnet. Und ich war entrückt bis im dritten Himmel. Halleluja. Hier, weißt du, das ist ein Geheimnis. Da werden ungeahnte Kräfte freigesetzt. Wenn du einmal im Himmel gewesen bist und gesehen hast, wie du im Himmel aussiehst, da verstehst du vieles hier auf dieser Erde ganz anders. Wenn du sicher bist, ich bin von Gott angenommen, geliebt und verstanden, ich bin in seinem Willen, dann entwickelst du Bärenkräfte. Dann kannst du sagen, ich habe mit dem Löwen gekämpft, ich habe mit Bären gekämpft. Wenn du deine Vision hast, und David hatte diese Vision bei seinen Schäfchen. Er wusste, ich bin zum Herrschen berufen und der Löwe kann meine Schäfchen nicht fressen. Dem reiße ich das Maul auseinander. Den Bär genauso. Und guck mal, der Knabe David und Bär. Verstehst, was kann ein Mensch gegen einen Bär groß ausrichten? In der Wüste oder wo auch immer. Er hat gesagt, ich habe den Bären zerrissen. Ja, und das ist nämlich das Geheimnis des Glaubens. Du hast, wenn du eine Vision hast, weißt, dann hast du etwas gesehen. Und ich sagte eines, wenn der Mensch im Angesicht des Todes ist, er entwickelt, sagen Wissenschaftler, ich war nicht dabei, sagen Wissenschaftler, sie haben beobachtet und festgestellt, der Mensch entwickelt siebenfache Kräfte. Siebenfach stark wird er, wenn er im Angesicht des Todes ist. Und wir sollten, eigentlich deshalb heißt es auch, bedenke, dass wir sterblich sind. Wenn du solltest jeden Tag sehen, das könnte heute mein letzter Tag sein, das könnte heute meine letzte Predigt sein, das könnte heute mein letzter Spaziergang sein, das könnte heute die letzte Mittagsmahlzeit sein. Verstehst? Aber wenn ich das alles bevorstelle, dann entwickle ich siebenfache Kräfte. Sieben ist die göttliche Zahl. Das übersteigt alles. Der Engel stärkte diesen Herrn Jesus damals im Garten Gethsemane. Und da hat er plötzlich begriffen, das ist der Sinn meines Lebens. Deshalb bin ich geboren eigentlich. Mein Gott, ich bin nur geboren, um Israel zu erlösen von ihren Sünden. Ich bin geboren als Opferlamm. Ich bin geboren. Und das ist meine Berufung. Hier im Garten Gethsemane, in der letzten Woche seines Lebens, hat Jesus sich selbst verstanden. Sich selbst begriffen. Und seine Sendung, warum er hier ist. Gott hat mich gesandt, um die Werke Satans zu zerstören. Ab da war ihm alles wurscht. Ja. Ab dem Moment, wo er diese Vision hatte, wo der Engel ihn stärkte, war ihm alles vollkommen egal. Als Mensch. Macht, was ihr wollt. Ich gehe meinen Weg. Ob die Leute mich anspucken, verhöhnen, verachten, ob sie mir die Kleider vom Leib reißen und mich nackt vorführen. Glaub doch nicht, dass Jesus Badehose anhatte oder so einen Lendenschutz. Das hat nur die Kirche gemalt. Der war splitternackt, am Kreuz hing er splitternackt. Man hat ihn nackt verhöhnt und verachtet, ihn bloßgestellt. Das ist der Messias. Ach komm, vergiss es. So, er ließ alles über sich ergehen, diesen ganzen Spott, dieses ganze Widersprechen der Sünder. Er sah die Rechtfertigung durch Gott. Das war seine Vision. Gott wird alles gut machen mit meinem Leben. Und du brauchst auch diese Vision in deinem persönlichen Leben. In deinem Garten Gethsemane, dass du das erlebst. Diese göttliche Vollendung. Du siehst es, bevor das passiert. Und das ist Vision. Du siehst, bevor es passiert. In Apostelgeschichte 7, Vers 55, da ist der Stephanus, der wird gesteinigt von diesen frommen Pharisäern, Saul von Tarsus war mit dabei, der Zeuge, der als Erster sagte, der ist schuldig. Ich habe Theologie studiert, ich kann es begründen. Und im Angesicht des Todes wie die Steine auf ihn zuflogen. Er sieht den Himmel offen und sein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels. Er hat eine Vision gesehen. Hat Jesus gesehen zu Rechten der Majestät Gottes. Dann hat er gesagt, mir ist vollkommen egal, dieses primitive Gesindel hier. Ich sehe Jesus. Ich sehe Jesus. Du kannst dein Leben richtig meistern, wenn du eine Vision hast. Und du meisterst dein Leben nicht, wenn du keine hast, keinen blassen Dunst davon hast. Dann weißt du gar nicht, wofür bin ich da. Du musst sehen, wie der Stephanus, den Himmel offen. Den Himmel offen. Was Gott für dich tut, wie er für dich streitet, wie er alles gut macht, wie er alles recht macht. Und er wird deinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Sieh einfach und verstehe, das ist es. Halleluja, das ist es. Und dann kannst du alles loslassen, alles hinschmeißen, alles vergessen, alles abschreiben. Du gehst zu dem König aller Könige, zum Herrn aller Herren. Und der hat eine Vision gehabt, dieser Stephanus. Und mit dieser Vision möchte ich euch nach Hause schicken. Ich sah den Himmel offen. Und ich möchte, dass du nächsten Sonntag wieder hierher kommst oder nächste Mittwoch oder Freitag oder Samstag, wann auch immer es sein mag, dass dein Angesicht strahlt. Ich bin dem Herrn begegnet. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den offenen Himmel gesehen. Halleluja. Ich habe geschmeckt und gekostet, wie freundlich der Herr ist. Preis Gott. Himmlischer Vater, ich preise dich und ich danke dir, dass du uns einen offenen Himmel schenkst. Jeder Einzelne. Und du hast gesagt, Jünglinge und Ältere und Männer und Frauen sollen Visionen, Gesichter haben. Herr, die sollen etwas erleben. Die sollen etwas feststellen, die sollen etwas erkennen, die sollen etwas sehen, dass sie einfach ihr Leben neu gestalten. Der Heilige Geist ist da, der Tröster, er ist da. Halleluja, Vater, und ich danke dir, dass du uns Kraft gibst, dass wir wie lebendige Fische gegen den Strom schwimmen können, gegen den Zeitgeist, weil wir eine Vision haben. Wir haben eine Schau, wie ein Lachs. Ich muss zum Ursprung aller Dinge zurückkommen. Herr, segne meine Geschwister. Lass sie so lebendige Lachse sein. Halleluja, Halleluja, segne sie. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis.